Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Podcast-Zeit und natürlich habe ich auch wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Heute dabei ist Sabina Irik und Sabina macht Yin-Yoga, aber das ist nur eigentlich ein kleiner Teil von dem, was sie tut. Bloß wir haben gedacht, mit irgendwas müssen wir einen Einstieg finden, deshalb haben wir uns jetzt auf Yin-Yoga geeinigt und ich finde das gerade sehr lustig, denn es ist gerade die Podcast-Folge mit der lieben Claudia online gekommen, die Pilates-Trainerin ist. Und da haben wir noch drüber gesprochen, Mensch, eigentlich gibt es so viel, die Yoga machen, aber Pilates hört man selten nah. Und jetzt habe ich aber auch gleich Yoga noch mit dazu bekommen. Sehr schön. Sabina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und vor allen Dingen freue ich mich darauf zu erfahren, was du noch alles machst. Herzlich willkommen.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, Nicole. Ich freue mich auch sehr. Bin gespannt, was wir jetzt gemeinsam erfahren, übereinander auch. Und ich setze da gerne mal direkt an mit dem Pilates, weil das ist super spannend. Ich habe eher das Gefühl, tatsächlich, dass Yin-Yoga noch nicht so bekannt ist und Pilates sehr viel bekannter. Also total spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind, die Perspektiven, je nachdem, wo man eben auch unterwegs ist, in welchem Bereich. Ja. Und es ist ganz spannend, die beiden tatsächlich jetzt auch mal zu erwähnen, weil sie sehr konträr sind, weil wir im Yin-Yoga, erzähl gerne ein bisschen, was es da ist, was es auf sich hat mit dem Yin-Yoga, damit man es einordnen kann. Mhm. Beim Yin-Yoga geht es ganz, ganz viel um die Entspannung. Genau das Gegenteil, beim Pilates geht es viel um Kraft und ne, die Mitte und das Zentrum stärken. Und beim Yin-Yoga würde ich fast sagen, es geht auch um eine Stärkung, aber nicht des Körpers oder der Muskulatur, das ist noch feiner gesagt, sondern des Nervensystems. Und es geht ganz viel um die Entspannung, um das zur Ruhe kommen, um das Loslassen, um das Weichwerden, das Sanftwerden, das rein Entspannen in den Körper, sich wieder zu Hause fühlen, wohlfühlen, dadurch auch flexibler werden. Und es ist eine ganz, ganz spannende Kombination, weil es eben Haltung aus dem klassischen Yoga vereint mit Wissen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Also man arbeitet sehr viel energetisch auch mit den Meridianen, mit den Organen, mit den Elementen. Und es hat einen ganz starken, ja, ich würde fast sagen meditativen Anteil, weil es sehr in der Ruhe auch stattfindet und immer wieder dieser Verweis des nach innen Fühlens und Tauchens und zur Ruhe kommens kommt. Also ganz spannend, dass du jetzt direkt den Einstieg mit diesen beiden, die sehr konträr sind, aber doch eigentlich, ne, was ich sagte, es geht um eine Stärke, um eine Kräftigung von bestimmten Anteilen in uns.
Ja, und ich denke auch, in beiden Fällen geht es auch sehr um Präzision. Also das hat mir die Claudia erzählt, dass das beim Pilates sehr, sehr wichtig ist. Das stelle ich mir dann aber auch wieder beim Yin-Yoga genauso vor. Also alles, was eher langsam ausgeführt wird, geht dann wieder mehr um die Qualität als um die Quantität, sage ich jetzt mal, dass man möglichst wieder viele Wiederholungen von der Übung macht oder so. Das ist da ja wahrscheinlich gar nicht das Ziel, sondern dann lieber ganz in Ruhe die Übung richtig ausführen, um dann auch die Vorteile daraus mitzunehmen.
Ja, genau. Ja, spannend, dass du das jetzt so reinbringst. Es geht genau darum, nicht eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen zu machen. Aber mir persönlich geht es zum Beispiel gar nicht um Präzision. Mhm. Spannend, dass du das ansprichst, weil ich da gar nicht drauf gekommen wäre, dass man das denken könnte, dass es eben auch um Präzision geht. Mir ist es ganz wichtig, dass es um das individuelle Empfinden geht. Also klar, man hat bestimmte Regionen im Körper, die man ansprechen möchte. Man kann das auch sehr funktional machen und sagen, okay, ich möchte Muskel XY dehnen. Ich möchte ein bestimmtes Gelenk sozusagen bearbeiten, stimulieren oder ein bestimmtes Organ. Und gleichzeitig ist es mir viel wichtiger, dass die Person für sich selbst eben die Haltung findet, wo sie rein entspannen kann und weich werden kann. Das heißt, dass ich tatsächlich, wenn ich von außen schaue, ganz unterschiedliche Haltung vielleicht sogar sehe, weil ich versuche so anzuleiten, dass jede Person für sich rausfühlt, wie muss ich jetzt vielleicht meinen Körper unterstützen. Man arbeitet viel mit Kissen, mit Decken, mit Blöcken, anderen Hilfsmitteln. Es gibt extra so große, nennt man Bolster, ganz große, dicke Rollen, die einen halten, damit halt wirklich die Muskulatur loslassen kann. Und man bleibt mehrere Minuten und dann setzt eben etwas ein, dass das Nervensystem im Grunde den Raum bekommt, sich zu regulieren und die Selbstheilungskräfte des Körpers anzustoßen. Also es ist so ein ganz, ja, wirklich individuell ausgeführtes Yoga.
Das klingt super spannend und vor allem, weil du halt sagst, dass es auch wieder sehr individuell ist. Und das ist es, was ich so in der letzten Zeit auch so über Yoga erfahren habe. Ich habe selbst damit nie was zu tun gehabt. Und dann wird es ja landläufig gern einfach so als, naja, so eine Sportart abgetan. Und wenn man dann aber mit verschiedenen Leuten spricht, die Yoga praktizieren, dann zeigt sich erstmal, wie vielfältig das ist, dass es natürlich ein Sport sein kann. Für manche ein sanfter Sport, es kann aber auch wahnsinnig anstrengend und herausfordernd sein. Es ist aber auch viel mehr als ein Sport, es ist ja im Endeffekt eine Lebensart. Es geht dann wieder rein in die Meditation, es geht in Atmung rein, es geht in so viele verschiedene Bereiche. Also wenn man sich gar nicht so damit beschäftigt, dann ist das wie eine riesige Welt, die sich aufmacht. Also so man macht ein Tor auf und hat da auf einmal so einen blühenden Garten vor sich und weiß gar nicht, wo zuerst hin, weil es alles so schön bunt ist und so schön duftet.
Ja, das ist ein total schönes Bild mit dem blühenden Garten. Und tatsächlich ist es so, auch wenn man anfängt einzusteigen, kommt es einem immer noch so vor, als wäre es total vielfältig und groß und breit und dass es sich im Grunde immer weiter erschließt. Man sagt auch so im Yoga, man bleibt immer, selbst wenn man Lehrender auch ist, das heißt bestimmte Übungen weitergibt oder bestimmte Haltungen, philosophische Ansätze, sodass man trotzdem immer Schüler, Schülerin bleibt und das auch wirklich über das ganze Leben eigentlich. Es ist ein Lernprozess, alles ist ein Lernprozess. Es geht immer wieder darum, noch tiefer einzutauchen, sich noch klarer selbst zu erkennen, sage ich mal, vielleicht die Illusion, die Konditionierung abzulegen und immer tiefer in die Verbindung mit dem eigenen Sein. Manche würden vielleicht Seele sagen oder ja, mit dem göttlichen Funken, je nachdem, welche Wörter man eben gerne benutzen möchte. Aber dass man im Grunde das Yoga nutzt, um eben diese Anbindung an etwas Höheres, Universum, die Quelle, Gott, wie auch immer man es für sich eben formuliert, dass man spürt, oh ja, da geht was in Resonanz, das ist mir total wichtig. Das ist spannend, auch jetzt beim Yin-Yoga. Ich versuche wirklich so vielfältig auch Worte zu benutzen, dass jede andocken kann und spüren kann, okay, das geht bei mir in Resonanz, das nicht, das triggert vielleicht, da muss ich vielleicht ein anderes Wort finden, weil ich finde, es ist total wichtig, dass man eben ja da mitgehen kann auch und mitführen kann und auch eigene Bilder und eigene Emotionen dazu entwickelt. Und tatsächlich ist es so, dass es sehr, so am Anfang sagt, es ist sehr, sehr vielfältig. Es ist nicht nur das, was man klassischerweise im Westen, aber gibt es auch natürlich in Asien, das sind Körperhaltung, das verbinden die meisten mit Yoga. Und Körperhaltung sind traditionell eigentlich nur die Vorbereitung eben zu den Stufen, die dann kommen, wie Meditation, wie das nach innen ziehen der Sinne und das wieder anbinden. Und das ist halt spannend, weil genau diese weiteren Aspekte, also wirklich Körperübungen sind die absolute Basis, damit man eben schmerzfrei sitzen kann. Längere Zeit haben sie die Körperübung entwickelt. Und eigentlich geht es aber gar nicht darum, sondern um so viel mehr.
Ja. Super spannend. Mir sind jetzt gerade noch zwei Gedanken gekommen. Also zum einen, du hast gerade am Anlagen gesprochen, damit man länger sitzen kann, dieses körperliche. Gerade wir Schreibtisch steht ja, wir kennen das ja. Ich habe es gerade die letzten Tage wieder gehabt. Ich hatte so eine üble Verspannung im Nacken und wusste dann irgendwie so nach 20 Minuten schon nicht mehr, wie ich nur sitzen sollte und hin und her gedreht. Und habe dann aber tatsächlich auch mal irgendwann gelernt, über Meditation und übers Atmen daran zu gehen.
Ja.
Natürlich denen, ganz klar, steht außer Frage, aber das dann halt auch so zu unterstützen. Das war bei mir gar nicht irgendwie mit Yoga in Verbindung, aber es sind wahrscheinlich alles Ansätze, die da ihren Ursprung haben oder die da wieder hinführen, ne?
Ja.
Ich habe das mal irgendwann in einer Meditations-App gelernt und habe für mich festgestellt, hey, das funktioniert. Auf welcher Basis auch immer, und sei es nur der Glaube, der da Berge versetzt, ist mir im Endeffekt völlig egal. Hauptsache, meinem Hals geht's gut. aber das ist es ja auch, was bei dir wieder das Thema ist, in diese Entspannung reinzukommen, auch die Muskulatur wieder zu entspannen, beweglicher zu sein, sich wohler zu fühlen und dementsprechend aber auch wieder gestärkt zu sein. Ne?
Ja, genau. Das hast du sehr schön jetzt wirklich so zusammengepackt, wie diesen Blumenstrauß jetzt gebunden. genau. Ich gerade noch mal überlegen, ich wollte ansetzen. Ja, ich finde das eigentlich wirklich so spannend, wie du sagst. Wahrscheinlich kommen die alle aus den gleichen Wurzeln, die Dinge, die sich entwickelt haben. Und das ist das, was mich total fasziniert. Und das nehme ich auch mit rein in meine Retreats, in meine Online-Angebote, in meine Präsenzveranstaltungen, dass ich wirklich ganz weit aufmache und Dinge verbinde. Weil ich habe auch das Gefühl, im Grunde ist die Basis gleich. Und dann haben sich unterschiedliche Dinge entwickelt. Und die einen nennen es vielleicht so und die anderen so. Und jetzt heutzutage mit modernster Wissenschaft kommt man wieder darauf zurück, diese ganz alten Techniken sozusagen zu belegen und zu sehen, was Meditation für einen Effekt hat, zum Beispiel auch fürs Immunsystem. Oder dass bestimmte Dehnungsübungen eigentlich eine ganz starke Nervensystemregulation sind und auf den Vagusnerv wirken. Und das finde ich so, so spannend, dass es im Grunde schon vor Tausenden von Jahren bekannt war, ohne diese ganzen modernen Messgeräte, und sich das auch an unterschiedlichen Orten auf der Welt entwickelt hat, ja? Sei es in Indien, sei es in Asien, anderen Orten. Und ich finde das unheimlich bereichernd, dass man da wirklich auch den Blick aufmacht und aus dieser, ich sag mal, Schatztruhe wirklich schöpft und eben nicht sagt, nein, ich bleibe ganz starr nur bei meiner Technik und schaue nicht über den Tellerrand, sondern das wirklich verbindet. Und das ist was, was ich sehr mache. Ich bin auch ausgebildet im traumasensiblen Yoga. Da geht es sehr, sehr viel um Nervensystemregulation und kraniosakrale Körperarbeit. Das ist eine manuelle Therapie, eine ganz sanfte Form der Osteopathie. Und das sind alles Ansätze, wenn man das zusammenbringt, gibt es so unglaubliche Synergieeffekte, weil wir eben das Nervensystem über ganz unterschiedliche Elemente ansprechen können. Und da ist es für mich so, ich sehe das Ziel. Ich möchte dahin, dass man sich wieder wohl im Körper fühlt, entspannt, reguliert und durch dieses entspannte, regulierte komplett anders im Alltag ist, dass man eine ganz andere Wahrnehmung hat vom Alltag, dass einfach dieses raus aus dem Überlebensmodus, raus aus dem nur Probleme abwenden, nur gucken, wie kann ich jetzt wieder so Troubleshooting machen, ne? Die ganze Zeit das Gefühl, boah, mir rinnt das Leben aus der Hand, ich habe gar keine Kontrolle mehr. Da halt raus. Und das ermöglichen eben unterschiedlichste Techniken. Und das bringe ich alles zusammen, damit dieser Zustand sich einstellt im Körper, dass man reguliert ist, dass man eine weite Wahrnehmung hat, dass man agieren kann. Nicht automatisch immer nur reagiert, weil man irgendwie jetzt getriggert ist und das System Alarm schlägt. Und das finde ich super bereichernd, da wirklich interdisziplinär auch zu gucken und aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus den unterschiedlichsten, ja, ich würde sozusagen Jahrtausenden einfach Techniken zusammenzubringen. Es gibt auch ganz tolle moderne Techniken, die sich entwickelt hatten, gerade zur Trauma-Integration. Und das alles zusammenzupacken, um eben ja dieses regulierte, sich wohl im eigenen Körper fühlen zu erreichen.
Dann ist das ja auch ein ganz hervorragendes Resilienztraining. Resilienz, eh ein Wort, was uns alle ja in den letzten Jahren auch sehr stark begleitet hat und wo wir gemerkt haben, wie wichtig das ist, da auch auf zu achten und diese innere Stärke zu haben, um all dem, was im Außen auf uns zukommt, überhaupt begegnen zu können und damit umgehen zu können. Ne?
Total.
Du hast gerade gesagt, das sind ganz verschiedene Techniken, die du anwendest oder die du auch vereinst. Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja dann auch so, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du Sabina, ich habe das und das Thema, da möchte ich rangehen und ich habe gehört, du hast da so ganz sanfte Methoden, das klingt für mich wunderbar. Dann kann es ja auch gerade diese Vielfältigkeit sein, die dann den Unterschied macht, weil der eine hat ja vielleicht durch Dinge, die er gehört hat, Berührungsängste mit Yoga oder sagt, das wäre absolut nichts für mich, dann kann man über eine andere Art erstmal rangehen und kann dann zeigen, Mensch, im Endeffekt sind wir schon im Yoga-Bereich. Du hast das gar nicht gemerkt, weil es ist eh alles miteinander verwoben. Finde ich eine tolle Sache, weil damit sind halt so diesen Schubladen, die wir selbst ja alle haben, da kann man sich ja gar nicht gegen wehren, ist damit gleich wieder, ja, der Wind aus den Segeln genommen und es kommt wirklich auf das Ergebnis an und das ist es, was ich so schön finde. Also nicht die Technik an sich, sondern das Ergebnis ist das, worum es geht, ne?
Genau, genau das. Und natürlich ist das so gerade bei Yoga, dass da viele Berührungsängste haben oder dass sie mal erlebt haben. Es gibt ganz wertfrei, ne? Hunderte von Yoga-Stilen und manche sind einfach sehr dynamisch und man muss eine gewisse Koordination schon mitbringen. Und das hat vielleicht manche überfordert, wenn sie das als erste Erfahrung gemacht haben und sagen dann, nee, ich bin zu unbeweglich, ich bin zu steif, ich bin nicht flexibel genug, es ist mir zu schnell. Und das ist tatsächlich im Yin-Yoga halt komplett weggenommen, weil man es fast nur am Boden sitzen und liegen macht. Man kann es immer anpassen mit den Kissen. Und aber wie du sagst, manche haben trotzdem, wenn ich sage, naja, aber Yin-Yoga ist anders, trotzdem da eben gewisse Hemmungen oder noch Bilder oder Restriktionen im Kopf, warum sie es eben nicht können. Und genau das dann, ja, finde ich einen anderen Weg und kommen dann meistens doch wieder auch zumindest zum Yin-Yoga, weil das wirklich etwas ist, wo ich selbst eben so erlebt habe, wie nährend es ist und wie wohltuend es ist. Und du hattest angesprochen Resilienz und das ist im Grunde zwei Aspekte, die wir im Yin-Yoga auch besonders trainieren. Einerseits schon natürlich, dass wir das Nervensystem regulieren, erhöhen wir unser Toleranzfenster für Stressempfinden. Das ist tatsächlich so, dass das Nervensystem einfach, wenn ich jetzt mal flapsig sage, resilienter wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Übungen, die schon herausfordernd sind, auch körperlich. Und das sind wie so kleine, ja, vielleicht, wenn ich es vergleiche mit so Mini-Übungslabore, wo ich eben üben kann, Stress auszuhalten. Also es gibt Haltungen, wo ich mich körperlich sehr eng und klein mache, um dann aber ganz bewusst mal zu sein, kann ich trotzdem ruhig atmen, kann ich entspannt bleiben, kann ich es aushalten, dass mein Körper auch unangenehme Signale sendet, ohne dass ich sofort die Situation verlassen muss oder ohne dass sich meine Atmung verändert. Und das ist halt auch ein ganz spannender Aspekt, dass ich im Grunde diese Yin-Haltungen als Mini-Übungssequenzen für meinen Alltag nehmen kann und wirklich auf der Matte übe, wie gehe ich auch mit herausfordernden Situationen um. Ja.
Was mich die ganze Zeit kitzelt, dieses Wort Yin-Yoga. Yin ist das wie im Yin und Yang, das Weibliche und deshalb auch diese sanfte Herangehensweise, dieses Fließende. Ist das die richtige Hinleitung oder bin ich da jetzt völlig falsch?
Nee, ist perfekt. das ist die Hinleitung, genau. Yin Yang, Yin ist das Weibliche, das Weiche, das Dunkle, das Passive.
Ja.
Und genau das ist eben in diesem Yoga-Stil vereint. Deswegen, wir kennen andere Stile, die eher Yang-orientiert sind, wo eben aktiv etwas getan wird, wo die Muskelkraft benutzt wird, wo es ums schon auch ums Sein natürlich geht, aber ums Aktive auch bewegen. Und das ist der Unterschied zum Yin-Yoga. Ja, genau das.
Sehr spannend, weil gerade, wo du auch wieder gesagt hast, dieses Lernen, das auszuhalten und trotzdem in seiner Ruhe und in seiner Kraft zu bleiben und so, das sind ja auch alles Eigenschaften, die den Frauen ja auch zugeschrieben werden. Dass sie wirklich verdammt widerstandsfähig sind, dass sie aber trotzdem ihre Weichheit auch irgendwo dabei behalten. Also es passt ja dann alles wirklich wunderbar zusammen. Sehr schön.
Ja, es ist tatsächlich auch so, ich habe überwiegend Frauen in meinen Angeboten. Sind immer auch mal wieder Paare dabei oder auch vereinzelt Männer. Aber tatsächlich nicht so häufig, obwohl es sich verändert. Also es kommen immer mehr Männer. Und ich hatte zum Beispiel einmal, das fand ich ganz, ganz spannend, einen Triathleten da. Und der hat eben total erkannt, was es mit seinem Körper macht, dass er ganz bewusst eben diese Phasen auch mal nutzt, um die Spannung loszulassen. Ja. Und das war eine richtig spannende für ihn Erfahrung auch. Und er war sogar, es gibt noch einen Stil, der ist noch, ich würde sagen, noch ruhiger als das Yin-Yoga. Das ist restauratives Yoga. Da geht es noch mehr um die Nervensystemregulation, nicht mehr so sehr um die Dehnung. Und er sagte halt, dass das gibt so eine Erholung, so eine Regeneration für sein ganzes System und dieses Gefühl mit den Kissen eben, dass der Körper mal komplett gehalten ist und loslassen darf. Und dass es nicht immer um so ein inneres Zusammenhalten, Aushalten, Durchhalten ist und diese Erfahrung mal zu machen. Und das ist auch total spannend, was du gerade sagtest mit den Frauen. Das erlebe ich von ganz, ganz vielen Frauen, dass es ihnen so viel gibt, eben das mal abzugeben. Also klar, das sind alles auch weibliche Attribute und trotzdem ist ja das Muttersein eigentlich sehr young-lastig. Ne? Man muss permanent organisieren, man muss, ja, man muss nicht, aber man trägt Verantwortung, man ist permanent am Tun, Machen und sehr im Außen. Und da jetzt mal das Gefühl zu erleben, und es geht immer um diese Verkörperung, wirklich im Körper zu spüren, boah, ich bin komplett gehalten, ich muss nichts tun, es gibt keine To-Do-Liste, ich muss nicht besonders gut aussehen, ich muss jetzt eben nicht zum Beispiel besonders präzise in der Haltung sein, sondern ich darf wirklich mal loslassen, ich darf mich einfach nur fallen lassen, ich darf alles abfließen lassen. Das ist das, was es eben so besonders macht.
Wunderschön. Und ich habe anfangs schon erwähnt, das ist ja nun nicht das Einzige, was du machst. Also zum einen, du machst das vor Ort bei dir, wenn ich das richtig rausgehört habe. Du machst das aber auch online. Das heißt, egal wo man ist, man kann mit dir arbeiten und kann das selbst auch mal kennenlernen. Du machst das auch in Retreats. Also wirklich auch mal komplett die Auszeit vom Alltag und sich mal komplett darauf einlassen und darin abtauchen, sage ich mal, weil das ist garantiert noch ein Unterschied, als ob ich das jetzt halt immer mal eine Stunde mache oder ob ich mir da mal wirklich ein paar Tage für nehme, macht garantiert einen Riesenunterschied. Und dann machst du aber auch noch ganz andere Dinge. Wenn ich richtig gelesen habe, Breathwork. Und das ist jetzt auch ein Begriff, den ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, da sprießt gerade ganz, ganz viel aus dem Boden. was genau tust du da? Was können wir uns da drunter vorstellen?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich gerade wie so eine Welle kommt, das Breathwork, das wirklich viele, viele erkennen, dass der Atem im Grunde der Schlüssel ist. Ne? Im Yoga nennt man Atemübungen Pranayama. Prana ist die Lebensenergie. Das Kontrollieren oder das Arbeiten, das Wirken mit der Lebensenergie. Und Breathwork benutzt auch Atemübungen, die man zum Beispiel aus dem Yoga kennt. Aber es gibt auch nochmal andere Techniken, die ganz bewusst eben zum Beispiel das Verhältnis von Sauerstoff und CO2 im Blut verändern und bestimmte Zustände im Körper auslösen, wo zum Beispiel Bereiche des Gehirns weniger stimuliert sind, die wir sonst immer beim analytischen Denken benutzen und dass bestimmte Bereiche aktiviert werden, die wir sonst nicht so bewusst ansteuern können. Also wir haben im Grunde durch bestimmte Atemtechniken die Möglichkeit, intensivst mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Und das ist das, was ich so unheimlich spannend finde, weil Breathwork ist ähnlich wie Yoga. Es gibt eine ganz riesen Palette. Man kann es sehr regenerativ auch machen. Man kann es aber auch sehr aktivierend machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Techniken. Und die eine Form, die ich jetzt unter anderem auch unterrichte, ist eben eine sehr aktivierende, wo man ganz bewusst diese Schranken zum Unterbewusstsein oder Türen zum Unterbewusstsein öffnet, um da wirklich Zugriff zu haben, um Dinge, ich beschreibe es immer so, dass die Psyche anfängt, neu zu sortieren, zu organisieren, was das wirklich Dinge, die vielleicht im Unterbewusstsein noch schlummern, Energie halten oder ja, Energie nicht frei fließen lassen, gesehen werden und nach oben kommen und dadurch wirklich so ein Integrieren auch stattfindet von Erfahrungen, die wir vielleicht noch nicht so gut integriert oder verarbeitet haben. Und das ist das, was ich so reizvoll finde an dem Breathwork, dass es sehr, sehr, sehr schnell geht, in diese Zustände zu kommen. Es ist sehr körperlich intensiv, wenn man mit diesen Atemtechniken arbeitet, weil wir ganz bewusst auch in eine Form der Hyperventilation kommen. Es werden wahnsinnig viele Hormone ausgeschüttet. Also man ist danach in einem völlig anderen Zustand. Und man könnte fast sagen, man kann im Grunde einen ähnlichen Zustand erreichen in kürzester Zeit, wie man eben sonst durch vielleicht verschiedene Substanznahmen erreichen könnte. Und das Besondere ist eben beim Breathwork, dass man im Grunde immer noch die Kontrolle hat. Man kann immer diese Atemtechnik unterbrechen, wenn man das Gefühl hat, es ist zu intensiv, es ist zu schnell oder ich kann es jetzt doch nicht halten. Und das ist natürlich nochmal anders, als wenn ich jetzt etwas einnehme und dann geht es eben los und ich muss da durch. Und ja, das finde ich das Besondere und auch das Interessante, das Reizvolle am Breathwork, dass es eben ein schneller Zugang ist. Wir können alle atmen, wir können alle diese Atemtechniken lernen, die sind nicht kompliziert. Die sind vielleicht ein bisschen unangenehm, weil eben körperliche Erscheinungen auftreten können, die wir so nicht kennen im Alltag. Aber es ist immer die Chance, dass unser Unterbewusstsein aufräumt, sortiert, integriert. Und gerade jetzt, wir hatten es vorhin, du sagtest, in den letzten Jahren war Resilienz wichtig. Ich würde sagen, wir haben wirklich kollektiv natürlich auch ein Feld der Angst erlebt, traumatische Erlebnisse. Das muss nicht unbedingt natürlich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt haben, vor allem nicht bei Einzelnen, aber kollektiv war einfach dieses Feld sehr, sehr stark und das ist in unserem System drin. Und Breathwork ist eben eine Möglichkeit, auch da, ja, es geht eigentlich um die Integration, dass Dinge wirklich verarbeitet, integriert werden.
Super spannend, das ist auch noch mal viel, viel tiefer, als ich das jetzt so angenommen hätte. Weil auch da, also ich kenne halt so verschiedene Atemübungen auch wieder aus Meditationen heraus oder die ich irgendwann mal in Verbindung damit aufgeschnappt habe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so für die Entspannung, da habe ich dann mal was aufgeschnappt oder ich habe eine Atemtechnik, die ich tatsächlich häufig anwende. Zum einen, um mich zu beruhigen, ich habe eine unheimliche Zahnarztphobie und habe es tatsächlich geschafft, einen wahnsinnig unangenehmen Zahnarztbesuch wegzuatmen. Also da meine Angst wegzuatmen. Ich habe die ganze Zeit auf diesem Stuhl gesessen und habe diese Atmung gemacht, habe vorher auch Bescheid gesagt, hatte zum Glück auch eine Zahnärztin, die damit was anfangen konnte. Und habe damit wirklich durchgestanden, wo ich sonst wahrscheinlich schreiend vom Stuhl weggelaufen wäre. genau dieselbe Atemtechnik bringt mich aber auch so runter, dass ich abends, selbst wenn ich mega kaputt bin oder noch mega aufgedreht bin von dem Tag, von dem, was ich getan habe, erlebt habe, bringt mich das innerhalb von 5 Minuten zum Einschlafen. Also das bringt mich wirklich in die totale Entspannung und das finde ich immer so faszinierend, dass das so einfach geht. Und das ist aber, wie ich ja nun gerade gehört habe, ist das ja nun wirklich ein minimaler Teil von dem, was dahinter steckt. Also da, auch da wieder ein riesiger Garten, der sich da eröffnet. Und was einfach mit so kleinen Übungen möglich ist, ne?
Ja, total, total. Ne? Also genau wie gesagt, das ist eine riesen Bandbreite. Man spricht auch manchmal von funktionellen Atemtechniken, wo man eben genau das in den Fokus rückt, ne? Die Regulation des Systems. Man kann bei Bluthochdruck was machen, man kann bei will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ne? Aber ich würde sagen, man kann zum Beispiel auch bei Diabetes, bei Angststörungen, bei diesen ganzen Dingen wirklich viel auch mit Atem verändern, positiv verändern. Also sicherlich darf man jetzt nicht, ja, das Versprechen, das ist ja immer in Deutschland ein bisschen heikel mit dem Heilversprechen.
Aber man kann unterstützen.
Man kann unterstützen, genau. Und hatte auch wirklich tolle Ergebnisse schon. Und das ist halt auch etwas, was jetzt erst, habe ich das Gefühl, noch mal stärker in den Fokus auch der Wissenschaft drückt, dass man wirklich guckt, okay, was passiert denn da tatsächlich auch chemisch im Körper? Das sind vor allem ja chemische Prozesse. Wie geht dann die Psyche damit um? Was macht das Nervensystem? Wie reagiert der Körper? Und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend jetzt die nächsten Jahre auch noch, was da rausgefunden wird und wie es dann Einzug vielleicht auch findet. Also ich finde das sehr bemerkenswert, zum Beispiel bei Meditation. Also vor, weiß ich nicht, 30 Jahren war Meditation jetzt noch nicht üblich in der Psychotherapie einzusetzen. Wenn man sich das heute anguckt, all diese Dinge, diese Erkenntnisse, unter anderem auch aus dem Yoga, das ist völlig normal, dass, ne, dass diese Dinge auch weitergegeben werden und wirklich auch als Therapieform eingesetzt werden. Also da ist unheimlich viel passiert. Und ich denke, da wird jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch viel, viel mehr wirklich auch in dieses Interdisziplinäre gehen. Dass man erkennt, dass es da gerade auch eben in alten Traditionen so viel Wissen schon immer gab und das eben auch jetzt zunutze zu machen.
Ja, ja, und ich finde das wahnsinnig toll, dass es immer mehr diese Möglichkeiten gibt. Also ein Beispiel da mit meiner Zahnärztin, als ich zu der gekommen bin, ich wusste gar nicht, dass sie auch ganzheitlich arbeitet und hätte mir da wahrscheinlich auch gar nichts drunter vorstellen können. Sie wurde mir halt nur als Angstpatientin empfohlen und dann bin ich dahin und habe halt auch gleich gesagt, dass ich halt mit dieser Atmung arbeite und da sagte sie, Mensch, das finde ich wunderbar, dass du das machst und wir unterstützen dich dabei noch mit EFT, also mit der Klopftechnik.
Ja.
Und du wirst sehen, da kommen wir wunderbar mit durch. Und es war tatsächlich so, also die Zahnarzthelferin hat nicht die Zahnärztin unterstützt, sondern sie hat sich halt um das Klopfen gekümmert. Und ich habe noch nie so einen entspannten Zahnarztbesuch erlebt und fand das so wunderbar, dass da halt natürlich mit Betäubung und so, aber dass man das wunderbar miteinander kombiniert hat und ein Angstpatient mit einer wirklichen Phobie da entspannt durchgehen und rausgehen kann.
Ja.
Was sonst wahrscheinlich nur mit heftigsten Medikamenten möglich gewesen wäre.
Ja, ja. Ja, toll. Und vor allem dann danach ja auch für das System, das wieder dann zu verarbeiten. Ne? Das ist ja dann nicht nur der Moment, sondern das sitzt im Körper fest.
Ja, ja, genau. Ja, super schön, was es da alles gibt und wie man das dann auch wieder alles miteinander verbinden kann. Ne? Und das schafft dann wieder dieses Ergebnisorientierte.
Genau. Und es muss wirklich nicht kompliziert sein. Also gerade Nervensystemregulation kann relativ simpel sein. Es sind wirklich einfache Berührungen. Es sind bestimmte Bewegungen der Augen, des Nackens, des Gesichts, weil wir da einfach direkt mit dem Nervensystem arbeiten. Und sie haben aber eine ganz, ganz schnelle Wirkung. Und wenn man das nämlich mal erfahren hat, dass man im Grunde in manchen Situationen wie gefühlt gar nicht man sich selbst ist, sondern einfach nur der Zustand des Nervensystems. Und ich finde das so spannend, wenn man selbst eben da immer feiner wird und das dann auch beobachtet, dass man dann plötzlich Verständnis bekommt, ne, für Leute, die im Straßenverkehr total ausflippen oder so. Und man aber eigentlich weiß, dass das ist nicht diese Person, sondern die hat jetzt einfach wirklich diesen Extremstress. Da ist im System Überlebensangst und dann kann sie nicht mehr anders artikulieren oder so, ne, wo man denkt, wie kann das denn sein, dass jemand so konträr vielleicht zu sonst reagiert? Aber das ist dann wirklich so viel Stress im System, dass die Person einfach nicht anders reagieren kann. Und natürlich bei einem selbst auch, wenn man sich manchmal wundert, ne, wieso reagiere ich da so über, dass da irgendwas einfach so aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und da ganz einfache Hacks, die nicht lange dauern. Und das ist irre, was man da eben selbst auch ganz einfach machen kann.
ja, fangen auch wieder dieses Gefühl der Selbstermächtigung zurückzugewinnen. Ja. Das ist es ja, weil wer von uns gibt schon gern die Kontrolle ab? Und wie du sagst, wir kennen das alle, dass man irgendwann mal wegen einer Kleinigkeit völlig überreagiert und denkt, mein Gott, das bin ich doch gar nicht. Wie ist es dazu jetzt gekommen? Und wenn man da halt die Möglichkeiten hat, schon vorher auch mehr Achtsamkeit zu haben und schon vorher entgegenwirken zu können oder dann in diesem Moment zu erkennen, halt, stopp, da kann ich jetzt was tun. Das muss jetzt nicht so ablaufen.
Ja.
Das ist ja dann auch ein wunderbares Gefühl, diese Kontrolle wieder zu haben. Ne?
Total, total. Und vor allem auch dann liebevoll zu sein. Ne? Deswegen ist bei Traumaarbeit ganz oft so Psychoedukation ganz wichtig, dass man erklärt, was macht das Nervensystem, was passiert in dir, sodass man wirklich auch liebevoller mit sich selbst sein kann und weiß, okay, das ist nicht, weil ich irgendwie gestört oder kaputt oder irgendwas bin, sondern einfach nur eine Reaktion des Nervensystems, das jetzt ja nicht mehr ausgeglichen und im Toleranzfenster ist, sondern einfach drüber schießt oder so. Und andersrum eben auch, wenn man in diesem Freeze-Zustand ist, ne, das habe ich oft, dass Teilnehmerinnen im Grunde sehr harsch mit sich sind und nicht verstehen, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren oder warum sie gefühlt einfach so lethargisch und passiv sind. Aber das sind auch bestimmte Zustände des Nervensystems. Und wenn man das einfach weiß, kann man viel liebevoller mit sich selbst auch umgehen und findet dann einen ganz anderen Weg raus, als wenn man im Grunde noch permanent sich selbst eins auf den Deckel haut. Ne? Warum ist das jetzt so? Warum bin ich so dysfunktional oder warum bin ich so anders? Warum geht das und das nicht? Und das einfach selbst auch zu verstehen, das ist nicht etwas, was die Persönlichkeit ausmacht, sondern das ist einfach eine chemische Reaktion im Körper auf bestimmte Stressempfindungen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es immer ums Empfinden geht, ne? Und dass es eben ganz, ganz unterschiedlich und individuell ist. Und das ist auch das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Manchmal wundert man sich, wieso reagieren andere Leute über. Für einen selbst wäre das vielleicht überhaupt gar kein Stress, ne? Also unser eigenes Stressempfinden ist da ganz anders bei bestimmten Situationen. Und andersrum kennen wir es vielleicht auch, dass wir völlig ausflippen und die Person neben uns gar nicht versteht. Und das ist eben auch so spannend. Das ist so individuell. Und das macht es natürlich auch reizvoll zu gucken und kennenzulernen, okay, was brauche ich dann? Ne? Was sind meine Stressoren? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich vielleicht auch die Stressoren meiner Kinder kennen, meines Partners und da einfach guten Umgang gemeinsam finden.
Ja, und fangen halt auch dadurch erkennen, dass wir da einfach auch aus dieser Bewertung rausgehen dürfen.
Total.
Ja.
Das sowieso. Du hattest es vorhin auch schon so schön gesagt, unsere eigenen Schubladen, unsere eigenen Bewertungen. Ne? Ja. Das sind alles ja nur Dinge, die uns einschränken und ja, uns selbst irgendwie überhaupt nicht gerecht werden, ne? Wenn wir, vor allem uns selbst gegenüber, das ist ja meistens noch am harschesten, ne? Dass wir.
Genau. Ich sage das auch immer bei meinen Kunden. Wenn jemand anders mit euch so reden würde, wie ihr es selbst tut, ihr würdet mit dem kein Wort mehr sprechen. Ja, das können wir alle sehr gut. Jetzt frage ich mich aber natürlich, wie bist du zu all dem gekommen? Es wird ja wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass die kleine Sabina früher mal irgendwann zu ihrer Mama gesagt hat, du Mama, ich mache das später so, dass alle Menschen um mich herum entspannt sind. Sondern ich denke mal, gerade wenn man in diesen Bereich geht, steckt da ein interessanter Weg dahinter.
Ja, also ich würde sagen, dass ich eher von Natur einen sehr unruhigen Geist habe. So. Man hört ja oft Monkey Mind, ne? Oder einfach wie, dass die Gedanken, das ist total normal. Die sind einfach sehr umtriebig. Und von Natur aus würde ich sagen, bin ich eher das. Und ich bin tatsächlich als junge Frau zum Yoga gekommen. Es war dann erstmal nicht so direkt Liebe auf den ersten Blick. Aber ich habe schon gemerkt, es macht was, aber es hat ein bisschen gedauert. Und ich habe dann in Syrien gelebt, ich habe in China gelebt und habe dann zwar in Shanghai gemerkt, ich brauche etwas, um mich selbst zu regulieren. Es funktioniert überhaupt nicht. Meine, sag ich mal, was ich schon mitbringe eben an innerer Unruhe, und Agilität.
Dann in so einer Stadt wie Shanghai.
In dieser Stadt, genau, mit diesem Arbeitspensum. Und so bin ich dann dort wieder zum Yin-Yoga gekommen, weil das auch durch dieses mit der traditionellen chinesischen Medizin einhergehende einfach in China ganz anders verbreitet war damals schon. Jetzt in Deutschland kommt es jetzt auch, aber das war vor 13 Jahren. Da gab es das in Deutschland noch nicht so. Und ich hatte damals eine Verletzung durch eine andere Yoga-Art, wo es ein bisschen kraftvoller war und konnte nichts mehr machen. Konnte keine, also nichts mehr im Stehen machen, keine Standhaltung. Mhm. Und das war wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es geht jetzt nicht. Entweder rausche ich so voll ins Burnout rein oder ich finde etwas, um mich selbst zu regulieren. Hinzu kam, ich hatte als Jugendliche eine Essstörung und war im Grunde permanent im Kampf mit dem eigenen Körper. Also es ging permanent darum, das Abwerten, das Bewerten, das Beurteilen und immer wieder dieser Versuch, den eigenen Körper zu kontrollieren, den eigenen Körper anders haben zu wollen, als er eben ist. Mhm. Das war das, mit dem ich wahnsinnig beschäftigt war. Und da hatte mich schon eben Yoga hingeführt, dass ich angefangen habe, mich in meinem Körper und meinen Körper mehr zu bewohnen und wirklich mich auch wohlzufühlen und zu Hause zu fühlen. Und das war dann, als ich Yin-Yoga entdeckte, im Grunde nochmal potenziert. Also Yin-Yoga war wirklich so nach Hause kommen, weil plötzlich ging es nicht mehr darum, was mein Körper leistet, wie mein Körper aussieht, was mein Körper vielleicht alles nicht kann, sondern es ging darum, da zu bleiben mit allem, was da ist, alle Gefühle zuzulassen, alle Körperwahrnehmung zuzulassen. Und das war im Grunde nochmal das, was mich so sehr am Yin-Yoga gereizt hat oder was für mich Heilung wirklich war. Also es war wirklich mein Heilungsweg, dass sich das alles im Yin-Yoga nochmal so vereint hat, was mich persönlich auch so sehr vielleicht herausgefordert hat als junge Frau. Mhm. Und genau, und dann war es so, dass ich das in Shanghai stärker gemacht habe. Dann war relativ schnell klar, ich möchte das weitergeben, habe dann Yoga-Ausbildung gemacht, bin zurück nach Deutschland und habe dann auch direkt angefangen, Yoga zu unterrichten und mich relativ schnell auf Yin-Yoga spezialisiert, weil das einfach das ist, wo ich selbst so die meiste Heilung und dieses Gefühl eben anzukommen in mir und mich zu akzeptieren, genauso wie ich bin. Ob ich das jetzt manchen Tagen gut finde oder nicht oder was auch immer, da viel, viel liebevoller auf mich selbst zu blicken. Und das war so mein Weg zum Yin-Yoga. Und ich habe dann relativ früh ein Retreat gemacht. Und da war das so, dass ich mein erstes Retreat erlebt habe und gesagt habe, das will ich nicht mehr missen. Und genau das will ich weitergeben. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. Ich war damals nicht selbstständig, hatte noch eine Anstellung. Und war aber ganz, ganz früh schon klar auf meinem Weg, genau diese Räume möchte ich anderen ermöglichen. Weil das ist, du hattest am Anfang kurz gesagt, mit Retreats, man kommt raus aus dem Alltag. Man ist eben nicht mehr in dem normalen Umfeld. Es muss nicht unbedingt toxisch sein. Es kann auch ein wunderschönes Umfeld sein. Trotzdem habe ich da Aufgaben, ich habe Rollen, ich habe Verantwortung. Und das fällt raus, oder so gut es geht natürlich, beim Yoga-Retreat, weil es wie so ein Kokon ist. Man hat wirklich einen geschützten Raum. Es geht nur um das Sein mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Gefühlen, mit Menschen zusammenkommen, die da alle wohlwollend sind, weil sie alle das Gleiche erleben möchten, eben dieses mit sich auseinandersetzen. Es ist immer an wunderschönen Orten. Man wird bekocht, man wird umsorgt, man ist in toller Natur. Das System reguliert dadurch. Und das einmal mal zu erleben, wie fühlt sich das an? Total reguliert, in sich ruhend und zentriert und angebunden an was auch immer, ne? An die Natur, an was Höheres, an die eigene Innenwelt, dieses Gefühl einfach mal zu erleben und das dann eben wieder mitzunehmen in den Alltag.
Ja, ich habe von Freundinnen, die Retreats schon mitgemacht haben, in der Art häufig den Begriff gehört, das ist meine Tankstelle.
Mhm, ja.
Dass man sich das also dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder gönnt, um aufzutanken und damit halt auch den Anforderungen des Alltags immer wieder gegenübertreten zu können. Einfach mal aus seinen Routinen rauszugehen und ja, aufzutanken. Ne?
Ja, total. Anreichen. Ja, das passt total, Tankstelle, ne? Wie so eine Energietankstelle.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und eben dieses aus den Routinen raus und aber auch mal wieder ganz andere Prioritäten und Perspektiven einnehmen. Hm. Da kommen wir vielleicht während des Alltags, haben wir gar nicht so den Raum, das wirklich immer so frei zu wählen oder zu gestalten, oder die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Ne? Und da einfach mal zu sehen, aha, Leben kann sich auch ganz anders anfühlen, oder ich kann auch ganz andere Entscheidungen treffen, oder ich kann auch bestimmten Prozessen in mir wirklich Raum geben, ohne überfordert zu sein oder ohne dann nicht mehr funktionieren zu können. Das ist oft so die Sorge so ein bisschen. Ne? Im Alltag muss ich ja funktionieren, da kann ich mir das gar nicht erlauben. Und da einfach mal neue Erfahrungen zu machen, das ist unheimlich heilsam. Ich komme wieder zu heilsam. Ne? Es ist heilsam, es ist nährend. Es ist etwas, was eben, wie du gesagt hast, auftankt und anhält. Also es ist nicht nur in diesem Raum, sondern man nimmt wirklich etwas mit. Und ich habe aber tatsächlich auch viele Teilnehmerinnen, die das mehrmals im Jahr machen oder mindestens einmal im Jahr, weil sie genau das sagen, es trägt mich dann wieder einige Wochen oder Monate. Und dann merke ich, ich werde vielleicht wieder ein bisschen unachtsamer oder der Selbstdialog wird wieder harscher oder so. Okay,
ja, ja.
Ist wieder die Zeit.
Ja, und das ist ja eigentlich auch völlig normal, weil irgendwann holt uns ja halt der Alltag wieder ein und unser Umfeld spielt dann da wieder eine Rolle. Wenn das halt ganz anders unterwegs ist, dann wird es schwer, diesen eigenen Weg, den man da kennengelernt hat, einfach auch beizubehalten in diesem Ausmaß auch. Also klar, man nimmt neue Routinen mit, aber es flacht dann halt auch alles so ein bisschen ab und das ist ja halt ganz natürlich. Ne?
Total. Total. Ja. Also wir haben, ne, wie wir leben, das ist ja einfach unheimlich komplex. So. Und das macht halt was mit unserem System. Ne? Oder ich wohne zum Beispiel auch in Frankfurt. Da merke ich, dass es ist laut, es ist dreckig, es ist hektisch. Und das macht einfach dann natürlich was mit dem System. Ne? Das kann man, ja. Ja, wäre blöd zu sagen, nee, das macht nichts. Das ist schon ein Unterschied. So.
Ja. Ja,
was für mich man natürlich hat.
Ich habe das gerade so ganz extrem gemerkt. Wir haben bis letztes Jahr auf Mallorca gelebt und haben da zum Schluss das letzte Jahr in einer Touristenhochburg gelebt. Und ich habe immer gedacht, naja, so wild wird das nicht sein. Und das Jahr war so schlimm für mich, weil einfach ja dieser ständige Trubel, dieses ständige, was wir im Urlaub ja alle mögen, dass aus allen Richtungen Musik kommt, von den Hotels, von den Bars, von sonst was. Aber wenn man dann lebt, ist das wahnsinnig aufreibend. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich selbst absolut nicht mehr zur Ruhe gekommen bin. Und es stand dann halt die Entscheidung an, wo wir hingehen. Und aus verschiedenen Gründen haben wir uns erstmal wieder für Deutschland entschieden und sind hierher gekommen und leben auf einem Dorf mit 180 Einwohnern. So mitten im Nichts und die totale Ruhe und allein da zu merken, wie schnell ein das wieder zu einem anderen Menschen macht, weil man aus diesem lauten, trubeligen Umfeld wieder in diese Ruhe reinkommt, es ist Wahnsinn. Es macht so einen großen Unterschied und man verändert sich dadurch so sehr und halt auch das Nervenkostüm ist ein ganz anderes geworden. Deshalb kann ich das super nachvollziehen.
Ja, schön, schön.
Ja.
Ja. Ja, mir geht es oft so, dass ich das selbst dann ein bisschen vergesse. Wenn ich eben hier bin, denke ich, naja, ich mache ja meine Spaziergänge oder die Dinge, die mich eben erden. Ne? Ich bin da ja schon ganz gut dabei. Aber wenn ich dann eben mal, ich bin oft in Portugal für die Schweiz und wenn ich dann da bin in den Bergen, dann merke ich erstmal, wie das alles abfließt und was das doch für ein Dauerbelastung einfach ist, ne? Ein bestimmtes Umfeld. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich hier bin, merke ich es gar nicht so, aber den Kontrast dann, wie sich mein Körper anfühlt, wie sich mein Nervenkostüm, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne, anfühlt, wie sich meine ganze Innenwelt, was ich auch denke, was ich fühle, Was sich wirklich dadurch ändert, einfach in Anführungszeichen nur, dass ich mein Umfeld ändere. Ja, das ist spannend.
Ja. Wenn jetzt Zuhörer dabei sind und sagen, Mensch, die Sabina ist mir wahnsinnig sympathisch. Ich wohne jetzt aber nicht gerade in der Nähe von Frankfurt. Wir haben vorhin schon angesprochen, du bietest auch online etwas an. Und wie du mir vorher verraten hast, auch so eine Möglichkeit, um einfach mal reinzuschnuppern. Was ist das überhaupt mit dem Yin-Yoga? Ist das was für mich? Was passiert da? Was genau bietest du da an? Es war ein schönes Wort oder ein schöner Name dafür, Cozy Monday.
Genau, genau. Cozy Monday. Ja, das ist immer montagsabends um 20 Uhr, 90 Minuten. Und da biete ich online Yin-Yoga an. Und das Besondere an dieser Session ist, da kann man einfach auch mal mehr ja, schreiben. Und dann kriegt man einen Link, kann man dazukommen, ist über Zoom. Das Besondere ist, dass ich immer wirklich frage, was steht heute an? Also hat jemand vielleicht Rückenschmerzen oder braucht jemand was für den Nacken? Und so entstehen halt immer ganz individuelle Einheiten für die Person, die da dabei sind an diesem Termin. Also das heißt, es ist nicht so, dass ich einen festen Plan habe und sage, wir müssen jetzt A bis Z durcharbeiten, sondern es ist wirklich so eine Co-Kreation. Man guckt, was brauchen die Menschen, die da sind, und dann entsteht das. Und da kann man gerne dazukommen, freue ich mich sehr. Oder ich habe auch einen YouTube-Kanal, da kann man kostenlos einfach mal gucken, ist das denn vielleicht was für mich, dieses Yin-Yoga?
Ja, genau. Schon mal ein Bild davon machen. Wobei ich immer denke, wenn man mal einfach bei so einer Session dabei ist, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man ein Video schaut, ne? Also für mich ist das zumindest immer so ein...
Ja, also es ist ganz spannend.
Erleben.
Genau, die Videos, die ich auf YouTube habe, das sind im Grunde die Sessions, also es sind die gefilmten Klassen, aber sie sind eben nicht für YouTube gemacht. Das heißt, es ist, wenn man nur gucken will, zum Beispiel völlig unspektakulär, weil ich wirklich vorm Computer sitze, weil ich ja gucke, was meine Teilnehmerinnen gemacht haben. Und die, die dabei sind, sagen auch, sie bekommen danach die Aufzeichnung. Es fühlt sich für sie anders an, ob sie wirklich live dabei waren, in der Gruppe dieses Gruppenfeld spüren oder ob sie später die Aufzeichnung alleine machen. Und das ist das Spannende. Das hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt geht online. Ich hatte vor 2020 niemals online unterrichtet und dachte, es geht nicht. Dann war es ja nun mal so, dass ich sozusagen von äußeren Umständen aufgefordert wurde, es zu machen. Und ich war begeistert, dass es funktioniert. Und bei mir, Junge, weil wir halt alles am Boden oder liegend, sitzend machen, ist halt die Verletzungsgefahr fast nicht gegeben. Und das spielt halt natürlich rein. Ich habe ein gutes Gefühl, es wirklich anzuleiten. Die Leute, die dabei sind, haben ein gutes Gefühl, weil sie wissen, okay, ich kann eigentlich nicht mir was verdrehen oder fallen oder irgendwas. Es ist wirklich total safe, auch alleine zu Hause zu machen, wenn eben die Anleitung da ist. Ja.
Wunderbar. Und ja, da du ja verschiedene Dinge tust, ist es auch diesmal so, dass wir nicht einfach nur einen Link zu einer Website in die Shownotes packen, sondern wir haben vorher schon gesprochen, es wird ein Link zu einem Linktree sein, sprich, wo man ja deine ganze Vielfalt auch sehen kann und erkunden kann und nutzen kann. Also wer da jetzt neugierig geworden ist, bitte unbedingt in die Shownotes gucken. Von da geht es in ganz viele verschiedene Richtungen weiter.
Vielen, vielen Dank.
Liebe Sabina, ich stelle am Ende des Podcasts meinen Gästen immer noch mal drei kurze Fragen, also eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit dafür?
Ja.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Da war ganz viel die Sorge, kann ich wirklich davon leben?
Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie tust du das?
Ja, ich setze mir Ziele und ich versuche das ganz spielerisch zu machen. Also bei mir funktioniert viel Aufschreiben, ich schreibe mir Dinge auf, ich habe Post-its, wenn ich ein Retreat habe, eine bestimmte Anzahl an Menschen dabei haben möchte, dann klebe ich das alles schon hin, schreibe Namen drauf. Also bei mir funktioniert viel visuell und haptisch, dass ich meine Ziele wirklich immer wieder sehe und auch wiederhole.
Ja, sehr schön. Und die dritte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist
mich zu erden.
Sehr schön. Ich finde das immer so schön, bei den Business-Routinen kommt so viel zum Vorschein, was eigentlich gar nicht augenscheinlich mit dem Business zu tun hat, was aber wirklich die Grundlagen sind, um ein erfolgreiches, entspanntes Business führen zu können. Das ist immer wieder schön, das zu erleben.
Ja, total. Also ich habe, genau, das ist bei mir der Schlüssel. Wenn ich nicht entspannt bin, dann kann ich keine Entspannung weitergeben. Wenn ich nicht reguliert bin, kann ich es nicht weitergeben. Wir sind ständig in der Interaktion. Und ich merke das halt so sehr, wie sehr ich das brauche, diese Erdung. Und bei mir sind es Spaziergänge ums Wasser. Also ich wohne am Main, ich laufe regelmäßig um den Main, habe die Bewegung. Und in diesen Momenten kommen die besten Ideen oder es kommt Buchung rein. Das ist ja immer, man hört das immer, ja, Buchung am Strand. Und bei mir ist es aber tatsächlich so, wenn ich gut für mich sorge, dann öffne ich auch Kanäle, dass andere das spüren und dann auch in mein Feld kommen.
Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je entspannter ich bin, und das ist es ja auch, wo man dann immer sagt, ob Mangel oder Fülle, wenn wir gut für uns sorgen, sind wir automatisch in dieser Fülle drin und Fülle zieht mehr Fülle an. Sind wir selbst gestresst und voller Ängste oder ähnliches, dann sind wir in diesem Mangel und dann kann auch nicht viel kommen. Ne?
Ja. Ja. Naja, es ist eigentlich so simpel und man macht auch die Erfahrung und doch gibt es Momente, wo man es wieder vergisst und dann so ins Hamsterrad reinkommt und dann sich wieder zu erinnern, nee, das ist nicht die Lösung, sondern immer wieder das gut für sich sorgen und deine Frequenz eben sorgen, ja.
Ja, ich finde das auch immer klar, wir vergessen das alle im Alltag und wir rutschen da wieder in Gewohnheiten rein oder ähnliches. Das ist auch alles völlig in Ordnung, das ist völlig menschlich. Ich finde es halt nur wichtig, dass man dann einfach so weit ist, das zu erkennen. Und sobald ich das erkenne, kann ich was ändern. Und das ist immer der Punkt, ne?
Ja, ja, so schön.
Liebe Sabina, es ist jetzt tatsächlich schon wieder eine Stunde rum. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und vor allen Dingen so viel über deine Arbeit zu erfahren, weil das sind echt Bereiche, mit denen hatte ich vorher auch noch nie zu tun. Ich finde es super spannend und vor allen Dingen toll, dass du es tust und damit so vielen Menschen so viel Gutes tun kannst. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und es war mir wirklich ein Vergnügen.
Vielen Dank für die Einladung. Mir war es auch ein Vergnügen. Danke.
Sehr schön. Dann hab noch einen wundervollen Tag. Bis bald.
Bis bald.